Inforadio Podcast.
Zwei Buchstaben nur, aber um die gab es zuletzt wieder heftige Diskussionen. DR. Franziska Giffey verzichtet jetzt auf diese akademische Zier. Gestern teilte die SPD-Politikerin der Freien Universität Berlin mit, dass sie künftig ihren Doktortitel nicht mehr führen wird. Das ist eines unserer Themen jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Thorsten Gabriel. Also, Franziska Giffey hat überraschend die Reißleine gezogen. Die Bundesfamilienministerin reagierte damit auf die Plagiatsvorwürfe und die erneute Prüfung ihrer Dissertation durch die FU. Jan Menzel berichtet.
Der Arbeitstag der Ministerin verlief zumindest von außen betrachtet zunächst ganz normal. Franziska Giffey absolvierte sogar eine Pressekonferenz, wurde dort mit der schwelenden Plagiatsaffäre konfrontiert, wollte sich aber in der Sache nicht äußern.
Ich bitte Sie aus Respekt gegenüber meiner Universität auch zu respektieren, dass ich zuerst meiner Universität gegenüber Stellung nehme und dann gegenüber der Presse.
Kurz darauf war es dann soweit. Die Bundesfamilienministerin zieht die Reißleine. In einer schriftlichen Erklärung teilt Giffey mit, sie verzichte künftig darauf, ihren Doktortitel zu führen. Sie wolle Schaden von ihrer Familie und von der SPD abwenden. Gleichzeitig betont die 42-Jährige, sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel, schreibt sie wörtlich. Aus ihrer Partei und dem oft vielstimmigen Berliner Landesverband kommen Respektsbekundungen, Solidaritätsadressen und viel Zuspruch. So auch vom stellvertretenden Landesvorsitzenden, Innensenator Andreas Geisel.
Und das ist jetzt eine kluge und souveräne Entscheidung, die sie dort getroffen hat, sich dieser Kritik und diesen Vorhaltungen und Unterstellungen, die damit verbunden waren, nicht weiter auszusetzen. Also ich zolle ihr da vollen Respekt.
Zurückhaltend reagieren die Koalitionspartner der SPD in Berlin, Grüne und Linke, aber auch die oppositionelle CDU bleibt verhalten. Offensiv kommentiert dagegen die AfD den Schritt Giffeys. Ihr wissenschaftspolitischer Sprecher Martin Trefzer fordert weitere Konsequenzen.
Frau Giffey ist nicht mehr tragbar als Bundesministerin, da steht sie im Wort. Da gilt das, was sie gesagt hat. Und es ist ja nicht so, dass der regierende Bürgermeister irgendwie niedriger taxiert wäre als eine Bundesministerin. Natürlich kommt sie dann auch als regierende Bürgermeisterin nicht mehr in Frage, ist ja vollkommen klar.
Giffey kann sich aber darauf berufen, dass die Freie Universität ihr den Titel nicht aberkannt hat, sondern sie von sich aus auf den Namenszusatz verzichtet. Als Bundesministerin will sie weiter im Amt bleiben und auch als Landesvorsitzende auf dem SPD-Parteitag Ende November, wie geplant, kandidieren.
Der Bericht von Jan Menzel. Anfang der Woche meldete die Mainzer Firma BioNTech, dass sie einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt habe, der zu 90% wirken soll. Das sind zwar erstmal nur Zwischenergebnisse, aber es ist doch ein weiterer Durchbruch im Kampf gegen das Virus. In Berlin sollen sich Menschen künftig in Impfzentren pieksen lassen. Birgit Radatz mit den Details.
6 Standorte für die Impfzentren sind laut Gesundheitsverwaltung in der Diskussion. Wo die überall entstehen sollen, ist bisher nicht bekannt. Kritik an zentralen Impfzentren kommt vom gesundheitspolitischen Sprecher der Linken, Wolfgang Albers. Er befürchtet, dass sich das Virus so noch schneller verbreiten kann.
Ich befürchte, dass es einen ziemlichen Run auf diese Stellen geben kann, der dann wahrscheinlich organisatorisch schwer zu bewältigen sein wird.
Ein Grund, warum die Impfungen nicht beim Arzt, sondern in Zentren gemacht werden sollen, hängt auch mit der Lagerung zusammen. Es braucht spezielle Kühlschränke, die den Impfstoff auf minus 80 Grad Celsius kühlen, sagt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz.
Wir haben uns deswegen in die Beschaffung von solchen speziellen Kühlschränken begeben, die uns über Vivantes erreichen werden. Dort haben wir mithilfe der Einkaufsstrukturen von Vivantes diese Kühlschränke bestellt.
Der genaue Standort des Lagerzentrums bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Gekauft und an die Länder geliefert werden soll der Impfstoff jedenfalls vom Bund. Die erste Anlieferung erwartet die Gesundheitsverwaltung frühestens für das erste Quartal kommenden Jahres. Aber auch dann werden sich wohl erst einmal nur spezielle Gruppen wie Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mediziner und Lehrkräfte impfen lassen können.
Es handelt sich ja auch um eine freiwillige Impfung, aber es handelt sich trotzdem um eine, die wir zunächst priorisieren müssen, wo wir also bestimmte Bevölkerungsgruppen dieses Angebot erst machen werden, um es dann später auf die gesamte Bevölkerung auszudehnen.
Aber auch in diesen Gruppen wird es in Berlin aller Voraussicht nach mehr Menschen als Impfdosen geben. Wenn auch die Zentren aufgebaut sind, können sich bis zu 20.000 Menschen täglich impfen lassen, schätzt Staatssekretär Matz. Die Zeit bis dahin sollen Schnelltests überbrücken. Hier seien aktuell über 320.000 an Pflegeeinrichtungen und die Obdachlosenhilfe verteilt worden.
Ja, und auch in Brandenburg bereitet man sich aufs Impfen vor. Dort allerdings versucht man erstmal, das Testen aufs Virus besser zu organisieren. Viele Hausarztpraxen stoßen so langsam an ihre Grenzen. Deshalb gibt es ab Montag in der Potsdamer Metropolis-Halle, also dort, wo vor Corona Konzerte und Großevents stattfanden, das erste übergreifende Brandenburger Corona-Testzentrum. Amelie Ernst berichtet.
In seiner Praxis seien die Corona-Tests noch zu schaffen, sagt Andreas Schwag, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung. Doch manch einem Kollegen gehe es mittlerweile anders.
Wenn das von den Kollegen so gesehen wird, sind sie ab Montag in der Lage, Patienten über unser Servicetelefon in der KVBB uns zu melden. Und die Patienten werden wir dann antelefonieren und ihnen einen Termin für die Testung hier geben.
Spontane Tests ohne vorherigen Arztbesuch sind nicht möglich. Und auf das Testergebnis müssen Patientinnen und Patienten hier genauso lange warten wie anderswo. Denn auch die Labore arbeiten längst an der Belastungsgrenze.
Die Erfahrungen der letzten Zeit ergeben, dass die Wartezeit bis zu 72 Stunden bis zum Befundergebnis sein kann. Wer also bis dahin angerufen wird, hat einen positiven Befund. Wer keine Informationen bekommt, ist der Befund negativ.
Außerdem setzt die Kassenärztliche Vereinigung mittelfristig auf Schnelltests, um allen Anfragen gerecht zu werden. Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher setzt einige Hoffnung in das neue Potsdamer Testzentrum. Schließlich sei die Entwicklung der Impfstoffe auf einem guten Weg und auch Corona-Impfzentren seien in Planung.
Das könnte ein strategisch wichtiger und günstiger Ort sein, aber ich werde jetzt nicht verkünden, dass das der Ort ist. Aber ich denke, wenn hier in einem Testzentrum auch Erfahrungen gesammelt werden zum Ablauf, zur Organisation, dann könnte das eine gute Blaupause sein für dann auch ein Impfzentrum.
Derzeit liefen Gespräche darüber, wer die Impfung zuerst erhalten müsse, auch zur Finanzierung der Impfdosen und dazu, wie man nach und nach auch in Brandenburg möglichst viele Menschen erreicht. Ein Impfzentrum werde nicht ausreichen, so die Ministerin.
Ich denke, ein zweiter Ort im Süden des Landes ist auch unabdingbar. Wir haben im Moment eine Häufung der Inzidenzen, gerade im südlichen Bereich. Und von der Struktur des Landes ist es auf jeden Fall auch gerechtfertigt, dass wir dort erstmal mit einem zweiten Standort an den Start gehen und dann von dort aus ausrollen auf mehrere Standorte.
Denn je schneller möglichst viele Menschen geimpft würden, desto schneller könnten auch alle Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Bis Jahresende sollen die Brandenburger Corona-Impfzentren startklar sein.
Amelie Ernst. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Und wir bleiben beim derzeit alles bestimmenden Thema Corona. Trotz steigender Infektionszahlen sind die Schulen in Berlin und Brandenburg weiter geöffnet. Der Stand in Berlin, 0,2% der Schüler sind Bildungssenatorin Sandra Scheres zufolge positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind 622 Lerngruppen geschlossen. Wie soll es an den Schulen weitergehen? Damit befasste sich der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses am Mittwoch. Kirsten Buchmann.
Bildungssenatorin Sandra Scheres will die Schulen offen halten. Sie begründet das mit dem Recht auf Bildung und mit den Erfahrungen aus den Schulschließungen im Frühjahr.
Eins können wir auch festhalten, dass Ärzte, Wissenschaftler festgestellt haben, dass die Schließung oder auch die Teilöffnung sehr, sehr schwierige und negative Auswirkungen teilweise auch auf die Schülerschaft hatten, was die gesundheitliche Situation angeht, was die soziale Situation angeht.
Laut dem jetzt geltenden Corona-Stufenplan sollen auch bei einer Stufe Rot Schulen nicht geschlossen werden, sondern die Lerngruppen sollen geteilt werden und die Schüler zum Teil in den Klassen und zum Teil per Fernunterricht zu Hause lernen. Aus Sicht des GEW-Vorsitzenden Tom Erdmann erlebt Berlin allerdings einen schleichenden Lockdown.
Krankheitsbedingt und quarantänebedingtes Fehlen bewirkt halt Unterrichtsausfall. Um es mal ganz plastisch zu machen, gestern hat sich eine Kollegin an mich gewandt, eine Kollegin aus Mitte. 47 von 83 Kolleginnen sind in Quarantäne oder krankgeschrieben. Mehr als die Hälfte.
Wegen des Infektionsschutzes fordert Erdmann deshalb unter anderem, die Lerngruppen zu verkleinern und dafür auch mehr Personal zur Verfügung zu stellen. Der Gedanke dahinter ist, dass es so in den Schulen besser möglich ist, Abstand zu halten und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt beschäftigt die Schulen. Den Schülern fehlt durch die Schulschließung im Frühjahr Lernzeit. Wie kann das aufgeholt werden? Das Schuljahr etwa in die Sommerferien hinein zu verlängern, dem erteilt Bildungssenatorin Sandra Scheres eine klare Absage.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt aussprechen würde, Samstagsbeschulung und wir verkürzen die Sommerferien, das würden unsere Pädagoginnen und Pädagogen und unsere Lehrkräfte als einen Schlag ins Gesicht empfinden.
Ein anderer Vorschlag, um Stoff aufzuholen, lautet, die Ferienschule fortzusetzen. Diese Anregung kommt unter anderem vom Landesschülerausschuss, sodass Schüler etwa auch in den Osterferien in kleinen Gruppen ihre Lücken schließen können.
Kirsten Buchmann berichtete. Derweil wird im Abgeordnetenhaus weiter überlegt, wie man arbeitsfähig bleiben kann, auch wenn immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier durch Corona ausfallen. Um auch in deutlich verkleinerter Form beschlussfähig zu sein, müsste die Verfassung geändert werden. Grüne und Linke waren da bislang skeptisch. Jetzt kommt aber Bewegung in die Diskussion. Noch einmal Jan Menzel.
Die Pläne liegen schon seit dem Frühjahr in der Schublade. Seit der ersten Infektionswelle warnt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Thorsten Schneider, und sieht sich nun bestätigt in der Sorge, die Pandemie könnte das Abgeordnetenhaus arbeitsunfähig machen.
Das Berliner Parlament musste eine Sitzung absagen und am vergangenen Donnerstag war es ganz knapp. Also die Situation ist hochdramatisch und sie ist wirklich akut.
Abgeordnete, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, und Dutzende, die amtlich angeordnet oder freiwillig in Quarantäne gehen. Bislang konnte der Parlamentsbetrieb trotz steigender Infektionszahlen weitergehen. Es gibt da aber eine Grenze. Laut Verfassung muss mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein. Das sind derzeit 81. Sind es weniger, kann das Parlament nichts beschließen. SPD, CDU und FDP wollen daher die Landesverfassung ändern. Die Linke hat zunächst gezögert, will aber mitgehen, unter bestimmten Bedingungen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Steffen Zillig.
Wenn wir hier die Verfassung anfassen sollten, dann muss das, wir nennen es immer, minimalinvasiv sein.
Denkbar wäre, dass ein Viertel oder ein Drittel der Abgeordneten reichen würde. Das Stimmenverhältnis der Fraktionen zueinander müsste aber gewahrt bleiben. Und für Zillig ganz wichtig, das kleinere Parlament hätte weniger Rechte als das große.
Zum Beispiel dürfen in einer solchen Situation dann keine Verfassungsänderungen stattfinden oder darf kein regierender Bürgermeister mehr gewählt werden und auch kein Abgeordnetenhaus darf in einer solchen Situation aufgelöst werden.
Auch die Grünen wollen Änderungen nur zustimmen, wenn Sicherungen eingebaut sind, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Daniel Wesener.
Eines dieser Sicherungsinstrumente wäre, dass das eine Regelung ist, die automatisch zum Ende der Legislatur ausläuft.
Parlamentsausschüsse sollen nach dem Willen von Grünen und Linken verstärkt als Videokonferenzen tagen. Im Grundsatz sind sich die Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und Linke mit den beiden Oppositionsparteien CDU und FDP einig. Am Dienstag werden die Änderungen in den Fraktionen besprochen. Die Verfassungsänderung könnte Mitte Dezember vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden.
Jan Menzel. Und zum Schluss nochmal nach Brandenburg. Und diesmal geht's nicht um Corona. Auf tägliche Pflege durch mobile Dienste oder die Familie oder auch in Senioreneinrichtungen sind in Brandenburg rund 132.000 Frauen, Männer und Kinder angewiesen. Um die Möglichkeiten vor Ort zu verbessern, hat die rot-schwarz-grüne Koalition vor einem Jahr einen Pakt für Pflege in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Nun haben die drei Regierungsfraktionen ihr Vorhaben im Landtag vorgestellt. Thorsten Südow berichtet.
Möglichst wohnortnah sollen überall in Brandenburg zusätzliche Pflegeangebote bereitstehen. In Dorfgemeinschaftshäusern und in Beratungsstellen beispielsweise. Dafür gibt es über den Pakt für Pflege pro Jahr 12,5 Millionen Euro für Gemeinden und Kreise, sagt SPD-Sozialexperte Günter Baske.
Wir müssen vor Ort in der Tat Möglichkeiten schaffen, dass pflegebedürftige Menschen sich aufgehoben fühlen, dass sie in Treffs gehen können, dass sie Nachbarn treffen können, dass dort ein Essen bereitgestellt wird. Aber wir müssen es auch hinkriegen, dass eben Sozialplaner vor Ort sind, die dafür sorgen, dass dann vor Ort auch gepflegt werden kann und nicht der Ausweg heißt, wir müssen die Mutter ins Altersheim geben, weil wir keine ambulante Pflege vor Ort bekommen.
Abgeordnete mehrerer Fraktionen unterstreichen, es müsse mehr unternommen werden, dass Ältere fit bleiben und Pflege überhaupt vermieden werden kann. Auch darum werden Kurzzeit-Tagespflegeangebote in dörflichen Regionen ab nächstem Jahr mit 5 Millionen Euro gefördert. Aber Ohne tausende neue, gut ausgebildete und nach Tarif bezahlte Pflegefachkräfte wird es einfach nicht gehen, sagt Roswitha Schier aus der CDU-Fraktion. Schüler müssten für diese Branche gewonnen werden.
Und was ich noch für viel wichtiger halte, wir müssen schneller ausländische Berufsabschlüsse anerkennen. Haben wir so mehr Personal, dann werden auch die Arbeitszeiten und vor allen Dingen auch die Arbeitsbelastung erträglicher.
Für den Pakt für Pflege sind jährlich in Brandenburg etwa 22 Millionen Euro Landesmittel eingeplant. Im Koalitionsvertrag war noch von 30 Millionen Euro die Rede.
Der Bericht von Thorsten Südow und soweit unser landespolitischer Wochenrückblick für heute mit Thorsten Gabriel. Hier gleich die Nachrichten, davor der Blick auf die Straßen.
Inforadio Podcast.